Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, willkommen zu Bern einfach vom Freitag am 26. Juli 2024. Am Mikrofon wie die ganze Woche der Stefan Milius irgendwo in der Ostschweiz. Hoi Stefan.
Hoi Dominik, richtig, im schönen St. Galler Rheintal.
Ja, und ich schalte mich ein aus dem nahen Ausland, aus Italien, wo ich kurz war. Ich hatte gestern einen interessanten Abend gehabt, unter anderem mit dem Boris Becker. Ist das auch ein Idol von deiner Jugend?
Ich bin jetzt nicht so bekannt dafür, dass ich sportliche Idole habe, weil ich selber nicht wahnsinnig sportlich bin. Aber ich bin natürlich auch vom Jahrgang her natürlich habe ich das voll miterlebt. Und es ist einfach immer eine coole Geschichte. Irgendein, weißt du, 17-jähriger Bengel, irgendwie die Grosse von der Weltgeschichte, vom Tennis, vom Platz weg. Das ist einfach so eine Heldengeschichte, die ich grundsätzlich mag, egal ob es aus dem Sport oder irgendwo anders herkommt. Aber sicher spannend, jetzt zu treffen, ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, es ist auch spannend gewesen. Er ist auch witzig gewesen. Er hat sich über Klimakleber lustig gemacht. Er hat erzählt, dass er seine Kinder ein bisschen streng erzieht. Man muss Kinder offenbar pushen. Man soll nicht alles durchgehen lassen. So richtig. Ich freue mich auf das Erziehungsbuch von Boris Becker. Aber das Verrückte ist gewesen, und da haben wir zwei, die nicht so sportlich sind, einen grossen Vorteil. Schau, der Mann ist wirklich, also der humpelt, nachdem er hat müssen ein bisschen posieren für Selfies. Und er hat auch gesagt, es sei bei ihm alles neu und hat auf seine Knie und seine Hüfte gezeigt und so. Also muss ich sagen, der Preis ist schon hoch. Uns geht es schon nicht schlecht, Stefan.
Ja, also wenn du Tennisspieler zuschaust, das muss ja in die Knie gehen, das ist ja unglaublich. Bei mir geht höchstens eigenes Gewicht auf die Knie und nicht so spontane Bewegungen, wie es der Boris Becker gemacht hat, ja.
Ja, jetzt gehen wir noch zu den wichtigeren Sachen heute. Ein Retourkutsche oder ein, wie sagt man im Tennis, ein Rebound. Nein, das ist gerade Basketball, das mache ich mich ganz lächerlich. Der Uli Maurer reagiert auf einen Beat Janssen Gastbeitrag, den wir diese Woche auch schon besprochen haben. Und er schreibt, das sei ganz eine naive Sache wie der Bundesrat oder wie der Beat Jans, die Rahmenverträge, die man ja erst verhandelt, analysieren. Es sei eine billige Einigung mit der EU, die man jetzt anstrebe, und man müsse auf die Souveränität von der Schweiz achten. Ja, ist toll. Ein Altbundesrat, der einem aktuellen Bundesrat Leviten liest, das haben wir doch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, das ist ja lange nicht so als opportun geltend gewesen. Ich finde es völlig okay, wieso soll sich jemand plötzlich nicht mehr für Geschick von der Schweiz interessieren, wenn er es jahrelang mitbestimmt hat. Das Ping-Pong via Zeitung, man kann sich darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Vielleicht eine Anregung für den Nebelspalter, der Beat Jans gegen Ueli Maurer in einem Streitgespräch vor Publikum, das wäre doch noch etwas Schönes. Die Frage ist ein bisschen, ob sich der Beat Jans gefallen täte damit, wie wenn du die beiden Texte vergleichst. Der Beat Jans ist sehr so ein bisschen technokratisch, so ein bisschen schwammig, haben wir ja schon ein bisschen kritisiert, der Eier ein bisschen umeinander mit so ungefähren Plätzen. Und der Uli Maurer, der schreibt halt, wie einem Maul gewachsen ist. Er hat so herrliche Sätze drin, wie es sei schon fast eine bösartige Verzerrung der Fakten, wenn der Beat Jans findet, die Souveränität werde gestärkt durch die Annäherung an die EU. Er tut da auch so sagen, es ging im Fall nicht darum, dass die Behörden möglichst bequem irgendwo hocken, sondern es ging um die Souveränität vom Volk. Also er redet natürlich viel oder schreibt viel Leutseliger, der Ueli Maurer. Und wahrscheinlich hat er seine Anhängerschaft bei dem Text, die Jans hat seine andere, das ist eine Haltungsfrage. Aber rein so, wie er es bringt, finde ich Ueli Maurer doch, bleiben wir mal beim Tennis, ist doch ein Punktsieg.
Genau. Auch noch ein anderer Satz, oder, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte, redet er gerade. Wie üblich wird auch in diesem Beitrag, also beim Beat Jans, wieder das Gespenst des sinkenden Wohlstands bemüht. Nun, man kann einfach die Wohlstandsentwicklung der letzten Jahre zwischen der Schweiz und den EU-Ländern vergleichen. Ganz lapidar wischt er das weg. Das ist grossartig. Es gibt noch dazu noch eine Analyse von der Christina Neuhaus, der Inlandschefin von der NZZ, oder, wo so ein bisschen das fast noch zusammenfasst. Sie sagt, es sei ein Frontalangriff. Sie stellt in Frage, eben sie analysiert letztlich, dass es eben einen Paradigmenwechsel gegeben im Bundesrat, wo vor kurzem noch wollte aussteigen. Und die gleichen Fragen, und das kommt ja auch bei Ueli Maurer vor, die gleichen Fragen, die damals im Raum gestanden sind und die Begründung sind, um eben nicht das Rahmenabkommen unterzeichnen, die sind jetzt immer noch da. Und jetzt schreibt ein Beat Jans so an sich, schon bevor die Verhandlungen fertig sind, ein Loblied drauf. Und sie stellt dann auch die entscheidende Frage, oder wie positioniert sich eigentlich der Gesamtbundesrat? Weil es ist halt immer noch so, Beat Jans im Beitrag, wenn der von einem SVP-er käme, so einem parteiischen oder einen Parteinamen, so muss man sagen, dann wäre das ein Problem mit dem Kollegialitätsprinzip. Sie hat da nicht wahnsinnig viel herausgefunden, weil zu Recht der Bundesrat ja im Moment nicht viel sagt. Es hat zwar eine grosse Standortbestimmung gegeben Anfang Juli, aber man hat dort einfach gesagt, man würde dann das verhandelte Paket anschauen, wenn es draussen ist. Und ja, darum interessanter Schlagabtausch. Und sie sagt so vielleicht, oder am Schluss sind möglicherweise nur einzelne Leute, Beat Jans und vielleicht eben noch Simon Michel, der berühmte FDP-Nationalrat in Solothurn, die einzigen wirklichen EU-Turbos. Ja, sind wir gespannt, wie es weitergeht, oder?
Ja, es ist auch noch lustig, zu mit Kommentare, die Leserkommentare zu schauen bei der NZZ. Ich habe noch nicht gerade Alex gekannt, aber da gibt es ein paar, die eben auch finden, da rede ich endlich mal über den Klartext. Es ist schade, dass nicht die FDP das mache. Und es heisst da auch zwischen den Zielen bei einigen Kommentatoren, ja gut, also der Beat Jans hätte nicht andere Baustellen, er soll mal das Asylwesen oder Überschrift von Asylunwesen in den Griff bekommen, bevor er da grosse Töne spuckt. Und ein anderer findet, ja, der Ueli Maurer, der könnte sich offensichtlich nur daran erinnern, welchen Eid er damals geschworen hat, und andere, die es weniger lang her ist, dass das gemacht haben. Wahrscheinlich ist der Beat Jans gemeint. Die erinnert sich offenbar weniger an Eid gegenüber der Schweiz. Also, ich glaube, Kommentarspalte spricht auch ein bisschen dafür, dass Ueli Maurer ein bisschen mehr des Volkes Seele getroffen hat bei seinem Text.
Ja, das glaube ich halt auch, weil oder die Reduktion, die Befürworter so ein bisschen machen, sie sagen ja immer eben, es ging irgendwie um den Wohlstand und es ging nur um Wirtschaftsverträge, oder das kommt bei den Leuten nicht an, weil die Leute genau merken, oder, wenn von Rechtsübernahme die Rede ist, wenn von Streitbeilegung mit dem Gericht von der anderen Seite die Rede ist, dann spüren die Leute ganz genau, dass es eben um mehr geht, dass es um Politik geht, dass es um Demokratie geht, dass es um ihre Mitbestimmung in diesem Land geht. Oder? Und ich glaube, das kannst du mit noch so schönen Wortkonstruktionen, die immer die gleichen sind, die wir eigentlich seit 10 Jahren schon gehört haben, das bringst einfach nicht weg. Ja, gehen wir noch zu einer anderen Geschichte. Die ist bei uns erschienen heute Morgen. Ich habe das gar nicht gewusst. Die Armee gendert ihre Reglemente. Oder wahrscheinlich ist das ja auch irgendwie mit dieser Fachstelle, mit 5 Vollzeitstellen, oder? Die haben wahrscheinlich auch gemerkt, ja, da gibt es Reglemente, die nicht richtig gendert sind. Und jetzt, ja, wenn 5 Leute bist, ich meine, natürlich hat die Armee hat ja wahnsinnig, hat wahrscheinlich Tausende von Reglementen. Und dann hast du die nächsten 10 Jahre zu tun, wenn die kannst alle gendern. Und wenn das kannst du ja, eine geschlechtergerechte Sprache durchführen. Ich verstehe schon, die Leute suchen Arbeit und sie haben sie jetzt gefunden, offenbar.
Ja, und es tönt nach recht viel Arbeit. Es geht um insgesamt über 100 Reglemente, die man sprachlich anpassen muss. Also ganz banal heisst es einfach nach Offizieren und Offizierinnen und nicht mehr nur Offiziere. Gibt es ein paar Schwierigkeiten wie Oberst, also die, ich weiss auch nicht, das wäre dann die Oberin, aber das ist eher Klosterfrau, glaube ich, die Chefin von einem Kloster. Das geht nicht ganz. Aber das wird jetzt alles eben geschlechtergerecht formuliert. Ich habe langsam einen leisigen Verdacht, die haben aber noch nicht können verifizieren. Vielleicht ist die Finanzlage von der Armee noch viel verzweifelter, als wir meinen. Die haben schon lange alle Waffen und Panzer in ein Pfandhaus gebracht, die haben gar nichts mehr und sind jetzt nur noch im Büro. Es klingt für mich so ein bisschen, wie wenn die nur noch mit Büroarbeit eigentlich beschäftigt wären bei unserer Armee. Ich glaube, das läuft wirklich unter ziemlich unnötig, dass da Leute jetzt die Reglemente anpassen, die übrigens dann nachher wahrscheinlich auch einfach noch viel dicker sind als bis jetzt schon. Es ist einfach eine papiertiger Produktion oder papiertiger Überarbeitung.
Ja, und eben, wenn ich es richtig mitbekommen habe, tut mir jetzt einfach die weibliche Form drin, oder? Und ich meine, wenn jetzt die Umfrage bei den Non-Binären wirklich herausfinden, dass es irgendwie mehr als 3 Non-Binäre gibt, dann muss man dann das Ganze nochmal machen und irgendwie ein Sternchen oder ein Underline oder einen Abstand oder was auch immer dann rein tun. Also wenigstens hätte man ja können warten, bis die Umfrage durch wäre. Aber noch zu dem Punkt, wo du sagst, oder ich habe wirklich das Gefühl, das geht schon ein bisschen in die Richtung. Also ich meine, wir haben einen Krieg in Europa, wir reden jetzt wirklich schon in Bern die ganze Zeit davon, dass man die Armee wieder aufrüsten muss. Und man tut das Gendern aufrüsten. Also irgendwo ist ein wirkliches Verschieben von der von der Motivation oder vom Fokus von diesen Leuten. Wahrscheinlich eben im Büro ist es halt einfacher als im Schützengraben. Das ist immer schon so gewesen. Und darum tut man dann so Formulierungen einfüllen, vielleicht noch ein paar Müsterli, eben statt die Rechnungsführer heisst jetzt die Rechnungsführenden haften für unsorgfältige Rechnungsführung. Wie überraschend. Und was machen denn die Rechnungsführenden, wenn sie einmal gerade nicht eine Rechnung führen? Und was ist das genau, ein Verb, Rechnung führen? Heisst, dass man dort irgendwie die Rechnung von einer Kompanie, die führt man wohin, wäre noch meine Frage oder so. Oder nein, es ist tragisch.
Es ist halt eben zum Teil, das haben wir auch schon oft thematisiert, es ist halt schlicht sprachlich auch nicht korrekt. Der Rechnungsführende ist jemand, der jetzt genau in dem Moment eine Rechnung führt. Genau. Ein Rechnungsführer ist jemand, der das generell als Aufgabe macht. Also wenn man das generische Maskulinum einfach ersetzt, also Kunstformen, dann schrammt man eben auch an der Korrektheit von der Sprache. Die gute Nachricht ist vermutlich, wer liest schon ein Armeereglement? Ich glaube nicht, dass Lektüren ist, wo bei so einem Leser auf dem Nachttisch liegt. Also der Schaden ist nicht gross, wenn die Dinger jetzt sprachlich vergewaltigt werden. Gianceppi hat noch ein anderes Beispiel aufgeführt, das kann man auch nachlesen mit den Kommandanten oder Kommandantinnen der grossen Verbände. Ein Schlangensatz, wo du einfach am Schluss nicht mehr weisst, was am Anfang gestanden ist. Da tut man sich selber keinen Dienst zugunsten der politischen Korrektheit. Aber das ist halt einfach der Lauf der Zeit. Das werden wir jetzt noch ein ganzes Weile so erleben.
Ja, wir hoffen, dass der Lauf der Zeit vielleicht auch mal durch ist. Jetzt müssen wir noch auf einen Text von dir, der bei der Weltwoche online erschienen ist, müssen wir unbedingt noch eingehen. Und zwar, du hast dir wieder mal ein bisschen SRF angetan. Ich meine, also ein bisschen, Entschuldigung, masochistisch bist du ja schon, oder? Wenn das
heisst das ein bisschen, ja.
Genau. Gut, aber also immerhin, du verdienst ein bisschen Geld damit. Also kommst du noch ein bisschen. Aber du hast geschaut, wo die RKI-Protokolle, also die jetzt endlich ungeschwärzt kursierenden internen Dokumente vom Robert-Koch-Institut in Deutschland, ob die bei SRF irgendwie ein Thema sind. Wie lange hast du gesucht, bis du irgendetwas gefunden hast?
Ja, also grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass die Suchmaschine auf srf.ch hoffentlich funktioniert. Vielleicht haben die schon ganz, ganz viel publiziert, was ich dann einfach nicht gefunden habe. Aber wenn es funktioniert, dann schweigen die eben immer noch zu dem Thema oder halten sehr gut versteckt. Und irgendwann habe ich dann mein Glück probiert mit Corona. Was schreibt denn SRF über Corona? Vielleicht finde ich es so. Und dann bin ich eben irgendwie vorgestern oder so auf einen Text gestoßen und habe schon gedacht, juhu, die RKI-Files sind thematisiert. Aber nein, es hat sich um ein Quiz gehandelt auf srf.ch mit dem Titel «Testen Sie Ihr Corona-Wissen». Das ist jetzt einfach ziemlich doof zeitlich zusammengekommen. Du verschwiegst so eine handfeste Enthüllungsstory, die dich als Journalist müsste interessieren, und gibst dem Publikum gleichzeitig ein herziges Quiz. Und wenn man das macht, das sind, glaube ich, 10, 15 Fragen, glaube ich, habe es natürlich durchgespielt, und dann wirst du gefragt, wann startete der erste Shutdown in der Schweiz, welche Maske wurde in der Schweiz empfohlen, wer brachte den ersten Covid-Impfstoff auf den Markt und so weiter. Und wenn du das absolvierst, dann kommst du dann nachher irgendwie eine Kurzbewertung über von deinem Corona-Wissen. Also ich habe es geschafft, zum fast ein Corona-Genie sein. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Fragen falsch gemacht. Ich bin fast ein Corona-Genie sein. Und ein paar Leser haben mir dann aber geschrieben, sie haben aus Versehen oder extra oder aus Trotz alle Fragen völlig falsch beantwortet. Also du kannst zum Beispiel bei der Frage, welches Produkt wurde zu Beginn von Corona intensiv gehamstert, kannst du neben der richtigen Lösung Klopapier auch ankreuzen, Pesto-Soße, wieso auch immer, dass das so relevant sein soll. Und das ist fast doch ein bisschen tragisch, wenn du dann alles oder fast alles falsch beantwortest, dann spuckt dir SRF eine Bewertung aus, wo es heisst, upsala, du hast nicht viel Ahnung, wir fragen uns, wie du Corona überhaupt überlebt hast. Und das finde ich dann schon fast ein bisschen geschmacklos, ehrlich gesagt. Aber alles in allem ist es einfach ein bisschen peinlich, gerade in diesen Tagen so ein beliebiges Quiz aufzuhalten.
Also das heisst, das ist nicht irgendwie ein älterer Artikel, das Quiz, sondern das ist wirklich jetzt gemacht worden.
Das ist jetzt gerade, das ist gerade vor zwei Tagen publiziert worden, ja.
Ja, und vor allem, warum? Also ich meine, selbst wenn jetzt die RKI-Files nicht publiziert worden wären, warum Ende Juli 2024 ein Corona-Test-Quiz online stellen? Also macht man dann irgendwie nächste Woche ein Quiz irgendwie zum Thema 68er-Revolution oder irgendwie Grippe-Pandemie 1917?
Nein. Nein, du siehst das völlig falsch. Es ist brandaktuell, weil gleichzeitig habe ich gelesen, dass sie im SRF Newsroom wieder Masken tragen. Also bei Was? SRF intern ist Corona, ja ernsthaft, Corona ist offensichtlich wieder absolut präsent innerhalb von SRF. Welt rundum nicht, aber die schauen vielleicht nicht zum Fenster raus. Und wenn du natürlich mit der Maske im Newsroom hockst, dann ist die Idee, dass man ein Corona-Quiz macht, weil offenbar alles wieder anfängt, die ist gar nicht so fernab. Also ich glaube, das dürfte der Grund gewesen sein, ja.
Gut, wir schütteln leislich den Kopf und wenn ihr wollt, das Corona-Wissen zu testen, ich tue den Artikel von dir verlinken und dort hat es dann einen Link und dort könnt ihr ebenfalls SRF zur Besorgnis anregen, wie ihr überhaupt die Pandemie überlebt habt. Wir gratulieren allen, die die Maximalpunktzahl machen und wir gratulieren den SRF. Das ist immer ein Service-Publik, oder? Also wirklich die Leute wieder mal testen, was haben sie eigentlich bei Corona mitbekommen. Gut, jetzt heute grosser Anlass in Paris. Die Olympischen Spiele werden eröffnet. Es soll eine Show geben, nicht in einem Stadion wie sonst, sondern so ein bisschen quer durch die Stadt, wo man auf der Brücke tanzt und die verschiedenen Nationen kommen in Schiff auf den Seine daher. Hoffentlich sauft niemand ab. Oder hoffentlich hat es in jedem Team genug Rettungsschwimmer, die dann irgendwie machen können. Sicher auch eine lustige Sache für die, die dort teilnehmen. Gleichzeitig enorme Gefahren so in Sachen Terror, weil Frankreich ist ja jetzt sehr in einem schwierigen Punkt, was ja insbesondere islamistischen Terror angeht. Es hat heute Morgen bereits so Anschläge gegeben auf Zugsinfrastruktur. Ist irgendwie komisch. Man kann nicht mehr das Fest von der Jugend kann man nicht mehr machen, ohne irgendwie Maschinengewehr bewaffnete Soldaten, die quer durch die Stadt patrouillieren. Das ist schon noch irgendwie, ja, haben wir doch gemeint, hätten wir eigentlich nicht mehr, oder?
Ja, es ist ja jetzt so eine komische Gleichung inzwischen. Je grösser ein Anlass, je weltbeachteter ist, desto grösser der Anreiz, um etwas zu machen, weil da gibt es so wie einen internen Konkurrenzstreit bei Extremisten, bei Islamisten. Quasi, wenn du schaffst, an den Olympischen Spielen als Märtyrer zu sterben, dann ist das einfach quasi die Königsklasse. Das haben so Leute zu Protokoll gegeben, die im Vorfeld festgenommen worden sind. Das wäre dann quasi das Grösste für ihn, wenn das in dem Rahmen würde passieren, vor der Weltöffentlichkeit. Und dann habe ich noch etwas gesehen, was mich wirklich zutiefst beunruhigt. Man hätte auch gemerkt, gefördert, dass die Spiele sind, weil man bei der Suche nach Freiwilligen festgestellt hätte, unter 1000 genau. Personen, die sich gemeldet haben, als freiwillige Helfer, sind 250, ein Viertel, mit extremistischen Verbindungen gewesen. Also 250 von 1000 Freiwilligen haben eigentlich nicht wollen gehen, Abfall aufsammeln oder was auch immer man dort macht, sondern die hätten gerne irgendwie den Bombengürtel spazieren geführt. Und das ist ein unglaublicher Wert, wenn das so stimmt, aber ich muss es jetzt einfach mal annehmen, dass man jetzt wirklich probiert, eine freiwillige Plattform quasi als Rekrutierungsplattform für Terroranschläge zu missbrauchen, das ist sehr, sehr beunruhigend.
Es zeigt einfach, wie gross das Problem, besonders in Frankreich, aber vermutlich nicht nur in Frankreich ist. Und ich finde halt einfach, wenn man das weiss, dass es so viele extremistische Kreise gibt, wieso sind die noch in Paris? Also ich muss halt wirklich sagen, wir müssen darüber reden, dass Leute, die unsere Lebensweise nicht gut finden, dass die eigentlich an einem anderen Ort leben sollten. Und es ist gerechtfertigt, dass man die auch ausweisen, finde ich. Oder es ist einfach, ich habe da wirklich das Problem, wenn man muss jetzt 45'000 Gendarmen in Einsatz rufen, allein für den heutigen Eröffnungstag. Das ist komplett absurd. Und es hat natürlich damit zu tun, dass du nur 2-3 Extremisten brauchst, um sehr viele Tote anrichten können. Und ich finde einfach, das zeigt, oder dass sogar wenn es jetzt klappt und nichts passiert, wir hoffen das, aber es zeigt, wie gross das Problem ist in Paris, in Europa. Und ich glaube, irgendwie, wir müssen darüber reden, dass wir das nicht wollen, oder? Ja.
Vor allem, wenn wir ja noch hat können nachlesen, dass Paris vorher von Tausenden von Obdachlosen gesäubert worden ist. Also die könnten quasi den properen Eindruck von dieser Stadt stören, wenn die da rumlungern oder betteln oder ein bisschen verdreckt am Trottoir sitzen. Also bei diesen Leuten hat man Tabula Rasa gemacht und die irgendwo ins Umland verschifft. Ich glaube, die wären die kleiner Gefahr gewesen für den Anlass, der ein oder andere Bettler oder Obdachlos mit seiner Matratze, als eben das, was sonst noch unter der Oberfläche schwebt.
Ja, jetzt noch ein letztes Thema für die, die in der Ferien sind, irgendwelche alle an Strand irgendwo, in Italien, in Frankreich, in Spanien oder wo auch immer. Der Handtuchkrieg hat bald ein Ende, also so, dass eben Leute irgendwelche ihre Liegen besetzen und dann gehen sie eben noch ins Buffet zwei Stunden und erst dann kommen sie. Das hat ein Ende. Mallorca hat ein neues System entwickelt, nämlich eine App, wo man seine Plätze reservieren kann. Bist du auch schon... Also ich muss sagen, ich kenne das Problem gar nicht, weil ich halt nicht am Strand rumliege. Aber wie siehst du das? Ist das wirklich eine Lösung für das Problem?
Also ich habe es wie du, ich kann das jetzt auch nicht aus erster Hand berichten. Ich liege jetzt wirklich auch nicht auf den Strand liegen und lasse mich bröteln. Wenn überhaupt, dann sitze ich unter einem Sonnenschirm in der Strandbar. Aber das ist jetzt wirklich auch nicht unbedingt meine Art von Ferien. Kann man aber natürlich machen. Und es ist ja wirklich eines der letzten echten ungelösten Probleme der Zivilisation. Wie sichere ich mir meinen Strand, meine Strandliege? Dann hat es die Leute gegeben, die man vor dem Morgenessen schon das Tüchlein geworfen hat. Das ist zum Teil eben in Mallorca, an der Playa ist das verboten, das darfst du nicht mehr. Oder sie haben einfach die Liege gar nicht erst aufgestellt vor dem Morgenessen, dass du das nicht machen konntest, lauter so Kunstgriff. Und jetzt gibt es eben eine App, wo du kannst quasi wie deinen Flugsitz buchen, kannst du dir deine Strandliege buchen. Wahrscheinlich kommst du irgendwie eine Nummer über. Neuerdings musst du dann eben auch nicht irgendwie das den ganzen Tag machen, sondern kannst stundenweise machen. Das ist wieder schön, weil dann leidet nicht irgendjemand das Tüchlein am Morgen an, liegt mal 10 Minuten dort, verschwindet dann auf einen Städteausflug und kommt um 5 Uhr wieder auf sein Tüchlein, sondern du kannst das stundenweise wie so einen Parkplatz buchen. Und es lohnt sich auch, glaube ich, ich habe jetzt hier noch gelesen, bei 20 Minuten, allein der Playa de Palma, wo so ein Liegestuhl 18 Euro pro Tag kostet, verdienen die Strandbetreiber 108'000 Euro pro Tag mit dem Business. Also das ist besser als jede Parkgarage in der Schweiz vom Umsatz her vermutlich. Also ein riesiges Geschäft und darum fragt man sich, wieso gibt es nicht schon lange so eine App mit einem Stundentarif?
Ja, ich finde das eigentlich auch gut. Das ist eben, ich bin zwar nicht in der Zielgruppe, aber dann kann man das irgendwie steuern. Und ich muss sagen, wenn die so knapp sind, die liegen, dann steigt halt der Preis. Oder? Also es ist Angebot und Nachfrage, es muss niemand dorthin. Eben ich sehe mich dort überhaupt nicht. Ich komme auch nicht raus, was denn das für Ferien sind. Also du bewegst dich dann einfach zwischen dem Bett im Zimmer und der Liege am Strand. Und, ja. Aber es ist offensichtlich für ganz viele Leute im Begriff von Sommerferien. Und darum, ich will das auch überhaupt nicht werten, dann bitte geniessen das auch hoffentlich.
Ja, es klingt vor allem eher nach Stress, wenn du zwei Wochen lang in die Ferien gehst, um dich von der Arbeit zu holen. Und jeden Tag musst du einen Kampf fechten, um den Strand liegen, dich mit anderen streiten und am Morgen um 4 Uhr aufstehen und auf die Lur liegen mit dem Badetuch. Ich finde, es klingt wahnsinnig stressvoll. Man könnte sich vielleicht mal erkundigen, es gibt ganz, ganz schöne Orte in dieser Welt, wo man relativ stressfreie Netzplätzchen hat, ohne dann nur eine Prügelei mit einem besoffenen Engländer auszutragen.
Genau. Und das wünschen wir allen mindestens am Wochenende. Das war es von Bern einfach am Freitag, 26. Juli. Danke vielmals fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Wiedereinschalten am nächsten Montag. Und denke daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.